Jüngere Männer suchen Sexualität häufiger auf, um Spannungen abzubauen. Ja? Während Frauen entspannt sein wollen müssen, um sich auf Sexualität einzulassen. Also es ist nicht grundsätzlich so, da gibt es Tendenzen. Mhm. Ne? Das ist natürlich schon ein schlechtes Timing, wenn der eine das zum Spannungsabbau gerne einsetzt und die andere erstmal entspannt sein muss, um sich darauf einzulassen.
Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ja, und bei dieser Folge, ich glaube, es braucht eine kleine, längere Einleitung, denn Stammhörer werden jetzt etwas verwundert sein. Aha, eine neue Stimme. Ja, und diese Stimme, die gehört zu mir und die bleibt auch erstmal die nächsten Folgen. Ich bin Timo Teichler und in den nächsten Monaten geht es hier schwerpunktmäßig um Familienthemen. Ich selbst bin vor ein paar Monaten Papa einer Tochter geworden. Und da hat sich die Heimatkrankenkasse gesagt, ist doch super, der Teichler, der weiß, wovon er spricht, der kann da mitreden, das ist authentisch und super, kannst du deine eigenen Erfahrungen mit einbringen und mach das ruhig, plauder da aus dem Nähkästchen und was bei euch so abläuft und mach, das ist wirklich super für die Zuhörer. Ich sag, yo, machen wir, was ist denn so das erste Thema? Ja, dein erstes Thema ist Sex. Sex unter Eltern. Nee. Toll, also passendes Thema, um sich erstmal ganz locker leicht kennenzulernen. Ich will jetzt auch gar nicht über meine oder unsere Bettgeschichten erzählen, sondern eher zuhören, was Ute Kulbe zu erzählen hat. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, wir sitzen hier in ihrer Praxis, ja. Corona-konform, ne? Sitzen weit auf Abstand, haben eine Maske auf, dementsprechend klingen wir etwas dumpfer. Aber ich glaube, das geht noch. Wir haben eine Wärmedecke weil nämlich die Fenster auf sind. Also wenn ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, bitte nicht wundern, ist wahrscheinlich nur ein Auto, was gerade am Fenster vorbeifährt. So, und ich glaube, das Vorspiel war jetzt lang genug, aber bei der Folge fand ich, musste man noch so ein paar Sachen einmal erklären. Kommen wir zum Thema. Es geht darum, wie sich Beziehungen verändern mit der Zeit und vor allem eben mit Kind. Was macht das mit dem Sexualleben? Das verändert sich. Was verändert sich? Wieso verändert sich das eigentlich? Wann wird es problematisch für die Beziehung? Und was macht das eigentlich mit meiner Gesundheit? Ich finde, das ist ein Aspekt dabei, Thema Gesundheit, den man jetzt vielleicht nicht so in dem Zusammenhang auf dem Schirm hat, ne?
Ja, wahrscheinlich die meisten nicht. Liegt natürlich auch daran, dass grundsätzlich über Sexualität wenig gesprochen wird. Also über Gesundheit allgemein wird viel gesprochen, aber über den Zusammenhang von Sexualität und Gesundheit eher wenig, weil es eben immer noch sehr schambehaftet ist, Tabuthema ist und so nicht zum Austausch kommt.
Aber macht Sex gesund oder kein Sex ungesund?
Ja, das ist eine gute Frage, die man gar nicht so pauschal und einfach beantworten kann. Man kann nicht sagen, dass fehlende Sexualität grundsätzlich krank macht. Es gibt genug Leute, die draußen rumlaufen, die ihr Sexualleben stillgelegt haben und denen es wunderbar damit geht, die trotzdem gelassen, ausgeglichen, fröhlich sind. Andere Menschen betrifft es eher, die leiden darunter. Okay. Möglicherweise auch, weil sexuelle Störungen entstanden sind, die ein befriedigendes Sexualleben verhindern und dadurch eben Frust, Minderwertigkeitskomplexe und so weiter entstehen können. Grundsätzlich kann man sagen, dass ja bei Sexualität das sogenannte Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das stärkt nachweislich das Immunsystem. Da gibt es natürlich auch noch tausend andere Faktoren, die das Immunsystem stärken. Insofern ist das ja nicht das Einzige.
Sex kann also nicht immer nur ein Vergnügen sein, ne? Kann auch zum Problem werden.
Absolut, genau. Gerade wenn Probleme in der Sexualität entstehen, kann es natürlich zu Gesundheitsbeeinträchtigungen kommen im Sinne von Ängsten, Depressionen und so weiter. Ja.
Okay. Grundsätzlich ist aber Sex etwas, was man ja in den meisten Fällen gerne macht.
Ja.
Sie haben es schon angesprochen, so wirklich reden tun ja die wenigsten drüber, gerade auch wenn es nicht läuft. Also ich habe ja, also es ist ja kein Smalltalk-Thema. Ich treffe ja keinen auf der Straße und wie geht's? Ach ja, geht's so, wir haben keinen Sex zu Hause. Das wäre auch irgendwie verstörend. Ich frage mich, woher kommt das? Also schämt man sich darüber zu sprechen?
Ja, das ist interessant. Also was die Forschungslage zeigt, ist, dass das so ist, dass über Sexualität kaum offen gesprochen wird. Die Frage, warum das so ist, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also Schamgefühl spielt eine große Rolle, Angst vor Verletzung, Angst vor als schwach dargestellt zu werden und so weiter. Aber warum, und meiner Meinung nach hängt es auch damit zusammen, dass in Familien nicht geübt wird, darüber zu sprechen. Also es gibt keine Sprache dafür, es gibt keine gelassenen, souveränen Austauschworte. Und so ist man einfach nicht geübt, dieses Thema mit anderen zu besprechen. Und woran das wiederum liegt, ein Aspekt ist mit Sicherheit, dass auch heute noch die meisten erwachsenen Kinder sich ihre eigenen Eltern als Sexualpartner nicht oder als sexuell aktive Person nicht vorstellen wollen und können. Das ist offensichtlich immer noch fest verankert, wodurch es da einfach nicht zu einem natürlichen Austausch kommt.
Ja, denkt man dann vielleicht auch manchmal, ach, das ist nur bei uns jetzt gerade schwierig, weil bei den anderen hört man ja nichts?
Das ist die Folge.
Ja.
Das ist die Folge. Dadurch, dass es nicht zum Austausch kommt, denken alle, nur bei uns ist es schwierig. Bei den anderen läuft es natürlich super. Und abgesehen davon wird es ja manchmal auch falsch dargestellt.
Ja. Obwohl das ja auch nicht passiert. Und wie geht's? Ach, super. Also die letzten Wochen waren fantastisch mit meiner Frau. Das sagt ja auch keiner.
Genau.
Es ist irgendwie, ja, Tabuthema ja eigentlich ja auch nicht, ne? Aber es ist...
Ja, insofern schon.
Okay, weil es gesellschaftlich nicht so anerkannt ist?
Nee, weil es keine Sprache dafür gibt. Okay. Weil es keinen geübten Austausch dafür gibt. Weil es Bilder gibt oder Darstellungen von Sexualität in den Medien, die eben nicht entspannt, souverän, natürlich sind.
Ja, kann sein. Da haben wir jetzt das erste Mal einen Hupen gehört.
Genau.
Nein, ich glaube, dass es von daher aber auch interessant ist, diesen Podcast für viele zu hören. Ja. Wahrscheinlich dann auch anonym. Ich fände es ja sehr lustig, wenn irgendwie Paare getrennt voneinander, ohne es zu wissen, ihn heimlich hören würden. Der eine so, ich gehe mal gerade in den Keller, komme dann irgendwie nach einer Stunde wieder und während der andere Teil der Partnerschaft irgendwie im Wohnzimmer heimlich hört oder auf der Autofahrt.
Aber wieso heimlich? Es wäre doch viel besser, sie würden sich zusammen vor dem Podcast setzen, sich das erstmal anhören, weil das ja dann der erste Schritt ist, darüber in Austausch kommen zu können.
Ja.
Die können ja dann auch sagen, was die Kulbe da erzählt hat, das ist ja totaler Schwachsinn. Oder sie können aufmerksam werden und das ist eigentlich das Anliegen, zu erfahren, das ist ganz normal, was wir gerade erleben. Das geht ganz vielen anderen Paaren auch so in langjährigen Partnerschaften oder gerade wenn ein Kind kommt.
Aber ich würde ja sagen, dass wenn man ja, sag ich mal, ein Problem untereinander feststellt, dann müsste es ja erstmal den Schritt geben, dass man sich zusammen hinsetzt und sagt, okay, wie gehen wir das an, um dann den Podcast zu hören? Meistens ist es ja so, dass es so unterschwellig irgendwie dann so wabert und man nicht so richtig weiß, spreche ich es jetzt an oder sprichst du es an? Und deswegen war mir jetzt mein Gedanke, dass es vielleicht anonym dann eher, also jeder so heimlich dann hört.
Ja, das stimmt. Ja. Da gebe ich Ihnen recht.
Ja.
Besser heimlich hören als gar nicht.
Ja, das stimmt. Wenn sie danach alle zusammenkommen, hast du den Podcast gehört? Ja,
genau.
Wusstest du, warum hast
oder
du
so einen
gesagt?
Heimlichen Link schicken. Ich habe da so einen interessanten Podcast gehört.
Ja, das wäre super. Das wäre die Wunschvorstellung. Aber gehen wir das Ganze auch nochmal chronologisch an, so ganz klassisch. Also meistens beginnt der Weg ja damit, zum Kind beispielsweise, haben wir schon angesprochen, es ändert sich dann ja auch was, wenn ein Kind da ist. Man muss sich als Paar erstmal kennenlernen.
Ja.
Und ich glaube, jeder weiß das ja am Anfang eines Kennenlernens. Ich habe es einmal gesagt, es ist wie Brausepulver im Mund. Es knistert überall. Aber das ist irgendwie nur am Anfang so.
Ja.
Wie lang ist dieser Anfang meist und warum passiert dann irgendwas, was das Ganze verändert? Also jetzt mal abgesehen erstmal noch vom Kind.
Vom Kind, genau. Das ist so, man kann mal so platt sagen, während der Verliebtheitsphase fällt der Sex vom Himmel. Der kommt von ganz alleine. Ne, die körperliche Anziehung, das Begehren, die Attraktivität führt dazu, dass man sich körperlich nah sein will und Nähe über Körperkontakt austauschen möchte. Es passiert von selbst, die Mann und Frau strömen aufeinander zu, ziehen sich an, wie auch immer. Das ist ganz interessant dafür, die Ergebnisse der Bindungsforschung sich anzugucken, die das ganz gut erklären kann. Das dient einfach dazu, die Bindung aufzubauen zum anderen, zur anderen. Also um sich der Beziehung sozusagen zunehmend zu vergewissern. Dafür braucht es die körperliche Nähe.
Mhm.
Und irgendwann ist man sich ja mehr oder weniger sicher, vertrauter. Es passiert nach Forschungsergebnissen so um das zweite Jahr rum, dass andere Säulen, die in der Beziehung wichtig werden, wie Vertrauen, füreinander da sein, sich fürsorglich sein füreinander und ein harmonisches Zusammenleben, Also all das, was nachher in der Partnerschaft aufgebaut werden muss, damit sie stabil bleibt, kann entstehen und dadurch rückt automatisch die Bedeutung von Sexualität in den Hintergrund.
Bei beiden?
Bei beiden in der Regel, genau. Es gibt da Unterschiede, aber das ist so ein Prozess, den man grundsätzlich in der Paardynamik beobachten kann. Dass es am Anfang wichtiger ist, in der Regel auch häufiger stattfindet, um sich einander zu vergewissern. Und die anderen Säulen der Partnerschaft, die dann sozusagen nachwachsen, das etwas in den Hintergrund treten lassen, weil sie besonders bedeutsam werden, was ich aufgezählt habe, Vertrauen und sich aufeinander verlassen können, die Partnerschaft als sicheren Hafen zu empfinden.
Auf der einen Seite würde ich ja sagen, dass das ja die Beziehung viel mehr stärkt, wenn man diese Säulen wahrnimmt.
Ja.
Aber oft ist es dann ja, oder manchmal ist es ja auch so, dass dann vielleicht einer sagt, ja, warum ist das denn jetzt so? Meistens ist klassisch wäre es ja jetzt der Mann, der sagt, mir ist das jetzt zu wenig geworden. Genau. Warum wird das dann für den einen wichtiger und für den anderen nicht wichtiger? Also wieso kommt es denn dann zu, also sollte man ja dankbar sein, wir haben jetzt eine neue Ebene in der Beziehung erreicht.
Ja, genau, das als wertschätzend zu erreichen. Das ist eine Frage auch der Interpretation. Ne? Also zu sagen, Mensch, ich sag jetzt mal, Qualität vor Quantität. Ne? Wir haben vielleicht nicht mehr so häufig Sex, aber wenn dann ist es auch getragen mit auch einer körperlichen Vertrautheit und sich insgesamt vertraut zu sein und kann ja viel inniger und tiefer erlebt werden. Ne? Und manche interpretieren das auch als, ich bin nicht mehr so attraktiv oder er oder sie liebt mich nicht mehr so sehr. Und das sind letztendlich Fehlinterpretationen, weil es ganz natürlich ist, dass sich das verändert.
Weil das jetzt von mir auch eine Fehlinterpretation, dass es meistens die Männer sind, die dann irgendwie zu meckern haben.
Na, das ist unterschiedlich. Also jüngere Männer haben ein höheres Bedürfnis nach Sexualität, nicht regelhaft. Grundsätzlich ist der sexuelle Appetit bei Männern und Frauen gleich, kann man so sagen. Aber jüngere Männer suchen Sexualität häufiger auf, um Spannungen abzubauen. Und da haben wir schon ein Problem, was wir häufig in Paaren finden. Die Männer tendenziell eher Sexualität als Spannungsreduktion aufsuchen, während Frauen entspannt sein wollen müssen, um sich auf Sexualität einzulassen. Also es ist nicht grundsätzlich so, da gibt es Tendenzen. Ne? Das ist natürlich schon ein schlechtes Timing, wenn der eine das zum Spannungsabbau gerne einsetzt und die andere erstmal entspannt sein muss, um sich darauf einzulassen. Das kann aber auch individuell, das kann sich auch bei jedem selber verändern und auch wechseln.
Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wenn man dann irgendwie so das Fundament in der Beziehung hat, dass man dann sagt, jetzt gehen wir das Projekt Kind an und dann geht die Leistungskurve nochmal extrem nach oben.
Gut, okay. Ja, das ist, wenn Kinderwunsch im Raum steht, also wir wissen ja, wie Kinder entstehen, dann muss man sich ja auch begegnen.
Ja, das genau. Ist
ja.
Und dann müssen sich natürlich auch beide einig sein, dass sie das Projekt angehen. Gut, kann auch immer andere Wege geben, aber da geht es dann erstmal zur Sache.
Ja, dann wird manchmal Sexualität sehr funktional.
Ja, aber warum, weil Sie jetzt gerade sagen, die Frau muss eigentlich entspannt sein, um Sex zu machen.
Ja,
aber was ändert sich dann beim Projekt Kind? Dann wird die Entspannung hinten angestellt?
Weil sagt, dann gibt es ein Motiv.
Okay. Das sticht dann sozusagen Entspannung aus.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Ja, wir haben schon gesagt, Sex muss ja nicht immer, also der Weg zum Kind führen. Manchmal ist ja auch, wenn es biologisch beispielsweise nicht so einfach ist, dass man dann andere Wege nutzen muss, kann auch Sex unter Druck stattfinden, wenn man dann unbedingt ein Kind haben will und es nicht klappt. Das ist auch ein Thema, was die Heimatkrankenkasse auf ihrem YouTube-Kanal verfolgt. Auch dazu gibt es Informationen, soll aber nicht heute unser Thema sein. Aber ist es so, dass es dann dieses Projekt Kind nochmal Aufschwung gibt, wenn gerade so Flaute war?
Das kann gut sein, das muss nicht sein. Das kann auch aus einer befriedigenden Sexualität der Kinderwunsch entstehen und dann verändert sich da eigentlich wenig. Ja. Wenn vorher Flaute war, kann es es in der Tat natürlich beleben, kann aber auch gleichzeitig großen Druck ausüben.
Okay.
Klar.
Ja. Und gilt denn dann die Formel, wenn das Kind da ist, dass das so ein Sexkiller ist in dem Sinne, dass dann erstmal so, das Kind ist da und jetzt war es das erstmal?
Ja, also das Wort Sexkiller gefällt mir nicht.
Okay, ja.
Das ist mir zu hart. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, der von beiden Seiten gut begründet werden kann, also von der Seite der Frau und von der Seite des Mannes, warum Sexualität hier sozusagen in der Regel erstmal zumindest ganz kurz nach der Geburt zum Erliegen kommt, beziehungsweise ja eine sexuelle Pause sozusagen entsteht. Ne? Nicht das Kind killt den Sex, sondern die Veränderung, die mit dieser Umstellung Frau zur Mutterrolle, Mann zur Vaterrolle einhergehen. Das ist auf der einen Seite, bei der Frau sind es natürlich die hormonellen Veränderungen, das heißt, es werden Hormone ausgeschüttet, die fürsorgliches Verhalten fördern, sich ums Kind zu kümmern und so weiter. Dann haben wir natürlich die körperlichen Veränderungen, die sichtbar sind, wo eine Frau sich vielleicht erstmal dran gewöhnen muss und sich nicht so wohl im Körper fühlt, still folgen und so weiter. Und dann natürlich das große Thema von Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafmangel, Überforderung, möglicherweise Ängste um das Kind, Unsicherheit in der neuen Rolle. Das sind alles Themen, die mit der Mutterschaft kommen, die nicht gerade sexuelles Verhalten fördern. Auf der Seite des Mannes ist interessant, dass es auch da die moderne Hirnforschung, das wissen die wenigsten, kann man auch hormonelle Veränderungen feststellen am Ende der Schwangerschaft und um den Zeitpunkt der Geburt. Da finden Umbauprozesse im Gehirn statt, die auch bei dem Mann, bei dem Vater, eher mütterlich fürsorgliches Verhalten fördern, und gleichzeitig sinkt der Testosteronspiegel. Das heißt, auch der Mann befindet sich in der Situation, dass er hormonell bedingt weniger Lust hat. Das ist ja eigentlich erstmal super. Hier ist es mal ein super Timing, weil beide können sich einig darüber werden, ausgesprochen oder unausgesprochen. Also das läuft jetzt gerade mal nicht. Problematisch wird es, wenn der Mann das nicht als natürlich gegeben hinnimmt und dagegen ankämpft und sozusagen verunsichert ist, ob seiner Männlichkeit, jetzt habe ich noch nicht mal mehr Lust, was ist denn jetzt los, und sehr dagegen angeht und Sexualität einfordert, um seine Männlichkeit bestätigt zu fühlen. Dann wird es problematisch. Aber erstmal ist es mit Geburt des Kindes ein ganz natürlicher Prozess, dass das komplett in den Hintergrund gerät. Und es ist deshalb kein Sexkiller, weil es einfach nur ruht und nicht getötet wird oder so, ne? Die Sexualität ruht und muss dann irgendwann wieder sozusagen ein bisschen erweckt werden.
Sie hatten gerade gesagt, es muss wiederbelebt werden. Wie belebe ich das denn wieder?
Ja, das ist sozusagen, das muss per Beschluss passieren, sage ich jetzt mal, ne? Also Sexualität stellt sich nicht von alleine, in der Regel, nicht mehr so leicht von alleine ein, wenn ein Kind da ist. Okay. Ne? Das liegt einfach daran, dass die bisher gewohnten Abläufe, sich körperlich zu begegnen, so nicht mehr stattfinden können. Ne? Das heißt, es müssen in der Regel ist erstmal wichtig, dass man sich Paarzeit einräumt. Da fängt schon manchmal die Schwierigkeit an. Also eine Zeit, wo das Kind zuverlässig entweder schläft oder versorgt ist oder im besten Fall irgendwie betreut wird von lieben Verwandten, Eltern, Schwiegereltern oder ähnliches. Und die Schwierigkeit fängt schon an, dass mit der Geburt in der Regel des ersten Kindes diese Paarzeit sehr vernachlässigt wird. Die Eltern sind in der Elternrolle sehr aktiv. Das verlangt von denen unglaublich viel ab. Den ganzen Tag über sind sie gefordert, sich um das Baby zu kümmern. Und wenn es dann abends vielleicht mal um 8, 9 einigermaßen zuverlässig für 3 Stunden schläft, dann werden noch E-Mails beantwortet, die Spülmaschine ausgeräumt, die Wäsche gefaltet. Ja. Sie kennen das vielleicht jetzt inzwischen. Und dann fällt man todmüde ins Bett oder schläft schon auf der Couch ein. Das heißt, Paarzeit stellt sich nicht mehr so leicht von alleine ein, muss richtig geplant, organisiert, vorbereitet werden, gemeinsam besprochen werden, wann wollen wir das uns einrichten. Und dann ist es häufig erstmal wichtig, wieder ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, zu fragen, wie geht's dir im Moment mit unserer Situation, sodass da dann erstmal so eine Annäherung wieder stattfindet. Du und ich als Mann und Frau, nicht nur als Vater und Mutter. Und das ist natürlich, gilt natürlich genauso für die Sexualität. Wir können davon ausgehen, dass zu Beginn es sich nicht von alleine irgendwie einstellt im Schlafzimmer, wenn das Baby noch daneben liegt oder so, sondern dass es erstmal so ein bisschen vorbereitet werden muss und wieder die Vertrautheit zum anderen als Mann, Frau hergestellt werden muss.
Ich habe eine Umfrage gefunden auf eltern.de. Da gaben 18% der befragten Eltern an, so gut wie keinen Sex mehr miteinander zu haben. Zitat, ich habe keine Lust auf Sex, weil ich durch mein Kind schon viel Nähe habe. Das gaben auch 5% der Befragten an. Also die Nähe des Kindes reicht dann erstmal aus. Man ist satt, der Appetit ist weg oder...
Waren das jetzt Mütter oder Väter?
Also 18% der, ach so, das sind Eltern, ja, aber die, ich habe keine Lust mehr auf Sex, diese 5%, das waren wiederum Mütter, die gesagt haben, sie haben keine Lust, weil sie genug Nähe verspürt haben.
Das ist natürlich eine Falle, ne? Am Anfang ist natürlich viel körperliche Nähe zum Kind gefordert, sag ich jetzt mal, ne? Keine sollte sich darauf ausruhen und es dabei belassen, weil dann wird die partnerschaftliche Qualität, die Säule der Partnerschaft natürlich schwer angegriffen. Das sind ja dann auch häufig Menschen, die auch nicht mehr nicht nur sexuell nicht mehr in Austausch gehen mit dem Partner, der Partnerin, sondern auch emotional nicht mehr. Und das ist dann wirklich der Beginn einer Krise, kann man so sagen. Okay. Ne, wenn man zu sehr nur noch den Austausch mit dem Kind und die Nähe mit dem Kind pflegt und den Partner, die Partnerin darüber komplett hinaus vernachlässigt, dann hat man gute Chance, die Ehe vor die Wand zu fahren.
Aber kann man sagen, dass Frauen durch die Nähe zum Kind irgendwie dann satt sind und nicht irgendwie noch mehr Zärtlichkeit vom Mann brauchen?
Ja, das Thema ist ja, dass gerade wenn Frauen stillen, haben sie ganz, ganz viel Körperkontakt zum Kind. Und der Körper wird ja auch sozusagen dem Kind, ich sage es jetzt mal, zur Verfügung gestellt. Ne? Und da kann schon sein, dass körperliche Berührung in den wenigen Zeiten, wo das Kind gerade mal nicht am Leib hängt, die Frauen es nicht gut ertragen können, wenn dann noch jemand anderes sie berührt. Ja. Und in der Regel verändert sich das aber dann auch wieder, wenn die Kinder etwas größer werden oder abgestillt sind oder nicht mehr so häufig und so lange gestillt werden. Aber das stimmt, das ist so ein Gefühl von, ich will jetzt für diese Stunde den Körper bitte mal für mich alleine haben. An der Stelle
muss ich ja sagen, Frau Kulpe, wir kennen uns, also kennen in Anführungsstrichen, aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Da waren Sie in einer Sitzung dabei, fand ich ja super, dass man da auch als Paar irgendwie lernt, was bedeutet das für unsere Beziehung, wenn auf einmal ein Kind mit dabei ist. Ich muss dazu sagen, ich habe das mit meiner Frau zusammen gemacht, diesen Geburtsvorbereitungskurs. Das kann ich grundsätzlich auch nur jedem empfehlen. Ich wurde bei den Sitzungen nicht dümmer. Ne? Eine Leistung, die von der Heimatkrankenkasse bezahlt wird. Ne, beim Geburtsvorbereitungskurs gibt es ja wertvolle Infos zu Fragen rund um die Geburt, Anleitung zu Entspannungsübungen, zu Atemtechniken, zur Partnermassage und zur Schwangerschaftsgymnastik. Mittlerweile in diesen Zeiten auch alles digital. Die Kosten übernimmt die Heimatkrankenkasse, auch die Kosten für den Papa, setzt aber voraus, dass ihr beide bei der Heimatkrankenkasse versichert seid. Eine Leistung, die wirklich nicht selbstverständlich ist, wie ich selbst festgestellt habe. Ja, und Frau Kulpe, Sie hatten genau bei diesem Geburtsvorbereitungskurs in dieser Stunde, in der Sie dabei waren, die Geschichte erzählt von einer Frau, die mit ihrem Mann, also auf dem Sofa irgendwie saß oder so und dem dann auf die Finger gehauen hat, weil es ihr zu viel wurde.
Ja, das ist wie ein Reflex. Das ist wie ein Gefühl, ich will jetzt nichts an mich dran haben. Ja, ja, genau.
Also das war wirklich so, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, die saßen auf dem Sofa und er hatte nur die Hand aufs Bein gelegt. Und
Genau. Und sie hat die so reflexhaft vom Schoß gewischt, weil sie einfach einmal für sich in ihrem Körper alleine sein wollte.
Ja, ja. Es war, glaube ich, wie so gesättigt, so von wegen. Man hat jetzt durch die Zärtlichkeit 8 Stunden Sahnetorte gegessen und jetzt kommt noch irgendwie die 9. Stunde noch eine weitere Sahnetorte
dazu. Wobei man ja ganz klar sagen muss, die Zärtlichkeit, die körperliche Nähe, die man mit dem Kind teilt, eine ganz andere ist als die, die man mit dem Partner teilt. Und da wieder sozusagen empfänglich für zu werden und das sich zu wünschen und ersehen, das ist ja letztendlich das Ziel.
Wenn Sie sagen, dass es ein unterschiedliches Empfinden zwischen Mann und Frau dann ist, weil Sie sagten ja, als Mutter, wenn man stillt, hat man eh schon eine enge Beziehung und hat dann nicht vielleicht so schnell auch körperlich bedingt wieder Lust auf Sex und dass dann der Mann eher derjenige Fordernde ist, der sagt, so, jetzt ist aber auch genug Zeit vergangen.
Ja.
Auf geht's.
Ja, genau. Erfahrungsgemäß ja.
Okay.
Erfahrungsgemäß brauchen die Frauen länger nach der Geburt des Kindes, um sich wieder auf Sexualität einzulassen. Bei Männern entsteht das Gefühl schneller, früher. Jetzt kannst du eigentlich mal wieder losgehen. Und das ist dann häufig für die für den Mann wirklich so eine Art Durststrecke. Und da wird an seine Geduld appelliert. Es gibt aber auch die umgekehrten Fälle, dass Frauen sich Initiative ergreifen und von den Männern abgewiesen werden. Mhm. Weil die zum Beispiel zu erschöpft sind, Schlafmangel haben, Sorgen haben, großen Druck erleben, ich muss jetzt die Familie ernähren oder mit der Doppelrolle Vater berufstätig sehr gefordert sind, ne, weil die Erwartung an die eigene Vaterrolle hat sich ja in den letzten Jahrzehnten massiv geändert. Ja. Und das kann eben auch zu einer totalen Belastung und Druck werden, was natürlich sich auch auf Libido auswirkt. Und das ist dann wirklich häufig problematisch, weil die Frau diese Abweisung natürlich sehr verletzt, persönlich nimmt, interpretiert, ich bin nicht mehr attraktiv genug und nicht eben diesem Erschöpfungszustand zum Beispiel zuschreibt.
Ja. Ist dann auch wieder ein gesundheitlicher Aspekt, dass wenn dann, also Hormone spielen ja wahrscheinlich auch eine Rolle, nicht?
Nein, doch. Doch, doch, auf jeden Fall. Ja. Also Schlafmangel, Erschöpfung, Müdigkeit wirken sich nachweislich auf sexuelle Lust aus, auf jeden Fall.
Ja. Und wenn man, also ich sage jetzt einfach mal, wenn man dann dem Druck des Ehemanns sagt, oh, komm, wir können, dann ziehen wir es halt durch. trägt jetzt auch nicht zur inneren Gesundheit bei, oder? Also wenn man es dann einfach widerwillig in Anführungsstrichen, um Gottes Willen, soll jetzt nicht ganz schlimm klingen, aber wenn man einfach sagt, ja, ich muss ja auch irgendwie eine gute Ehefrau sein, dann machen wir es jetzt halt. Gibt es das dann?
Naja, es gibt schon sowas wie sich auf Sexualität einzulassen, obwohl man keine Lust hat. Aber es darf niemals gegen den eigenen Willen gehen. Also man kann sich ruhig schon mal als Mann oder als Frau sozusagen darauf einlassen und so nach dem Motto, vielleicht kommt der Appetit ja beim Essen. Aber dann muss immer die Möglichkeit sein, auch mitten im Essen zu sagen, ich habe jetzt wirklich keinen Hunger oder keinen Appetit mehr. Ne?
Kein Sex zu haben, ist das oft auch ein Trennungsgrund?
Nee, in der Regel das alleine nicht. Also wenn es Schwierigkeiten in der Sexualität gibt, darüber nicht gesprochen wird, da keine Lösungsansätze angestrebt werden, dann kann man sagen, dass möglicherweise auch eine emotionale Distanzierung, Entfremdung folgt oder damit entsteht. Dann ist aber nicht der primäre Trennungsgrund, wir haben keinen Sex, sondern wir sind auch auf allen anderen Ebenen total entzweit und kommen nicht mehr zueinander.
Trennen sich denn eher die Männer oder die Frauen?
Das kann man so nicht sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass in den ersten Jahren, wenn die Frau sexuell eher zurückhaltend ist, die Männer gefährdet sind, sich das woanders zu holen. Und das ist natürlich in sich eine Krise im Paar, eine hohe Kränkung für die Frau, die eben nicht so die Möglichkeit hat, einfach mal nach außen zu treten, weil sie mehr ans Haus gebunden ist und so weiter. Mhm. Dann entsteht die Krise dadurch und die Trennung.
Was ich ja grundsätzlich, es geht einfach in meinen Kopf nicht rein. Vielleicht bin ich da auch jetzt anders gestrickt, aber dass ich immer wieder höre, und das wird ja auch so oft gesagt, dass der Mann nicht erwarten soll, nach 2-3 Monaten direkt wieder Sex zu haben nach einer Geburt. Also ich verstehe nicht, warum man diesen Anspruch entwickelt als Mann.
Ja, Sie sind doch der Mann.
Ja, ich verstehe es nicht. Also für mich ist es selbstverständlich, dass man sich ja erstmal wieder...
Dass man sich zurückhält.
Ja, und dass die Frau natürlich erstmal die Zeit braucht und sich regenerieren muss und dass man direkt fordernd reingeht, während ungefähr das Kind dann noch liegt, halb an der Brust liegt, gestillt werden muss, sagt man so, jetzt noch 5 Minuten, da muss ich aber auch... Ne?
Und Sie verstehen nicht, wie Männer so sein können, so ticken können. Ja, es ist das, was ich vielleicht am Anfang schon gesagt habe. Es zeugt auch von einem gewissen Reifegrad des Mannes, sage ich jetzt mal, wenn er diese Geduld und Zurückhaltung aufbringen kann. Und Männer, die sich durch mangelnde Sexualität nicht bestätigt fühlen oder ihre Bestätigung davon abhängig machen, das ist ja das Problem, wenn sie dann wegfällt, fällt ja auch die Bestätigung weg. Die suchen das natürlich verstärkt auf und fordern das ein, um sich in ihrer Männlichkeit bestätigt zu fühlen. Die können nicht darauf verzichten. Sie können sie sich nicht woanders drüber holen.
Also bin ich nicht männlich genug?
Na,
Also, ne, weil sie das jetzt so sagt, man versucht sie in der
Männlichkeit. Nee, 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 das haben sie falsch verstanden.
Ich bin ja mehr männlich, als weil ich brauche die Bestätigung nicht.
Genau, das haben sie falsch verstanden. Sie haben höheren Reifegrad in ihrer Männlichkeit, so kann man es mal sagen. Sie sind in der Lage, das eine Zeit lang für sich zurückzustellen. Ne? Und fühlen sich in ihrer Männlichkeit nicht beeinträchtigt, dadurch, dass sie nicht sexuell aktiv sind. Das ist der Clou. Sie können sagen, ich bin trotzdem ein toller Mann oder gerade deswegen ein toller Mann.
Ne? Danke, dass Sie das nochmal so gesagt haben. Nein, aber wie lange ist, also ich glaube, es ist natürlich auch eine Gefahr, dass sich das dann so einschleicht und dann läuft das immer so weiter.
Ja, genau.
Wie lange sitzt denn dann so dieser Sex auf der Auswechselbank oder?
Das kann man so gar nicht jetzt, ich sag jetzt mal, in Wochen oder Monaten beziffern. Fakt ist, es kommt irgendwann der Punkt, wo man aufpassen muss oder die Paare aufpassen müssen, sich in dieser Enthaltsamkeit nicht einzurichten. Mhm. Ja? Das kann jetzt gleichzeitig, also das passiert manchmal ganz schleichend. Man arrangiert sich damit, das findet halt jetzt nicht mehr statt. Mhm. Wir sind gute Eltern, wir organisieren den Alltag gut, aber das haben wir jetzt irgendwie ausgeklammert. Das ist dann problematisch, wenn Frust entsteht, der aber nicht angesprochen wird. Ein Gefühl von der, die andere findet mich nicht mehr begehrenswert oder gar liebt mich nicht mehr. Und das wiederum führt zur emotionalen Entfremdung. Und dann findet man irgendwie auch im Gespräch den Weg nicht mehr zueinander. Und dann entsteht es ja sowieso schon gar nicht mehr von selbst. Die Hürde wird immer höher. Also mal andersrum, Vorsicht, sich da drin komplett einzurichten. Das geht halt schnell mit Kind, weil man eben auch die Zeiten für gemeinsame Paarzeit planen und organisieren muss.
Und wie komme ich dann, also wie verhindere ich die Spirale, in die ich dann komme? Was mache ich? Also
Initiative ergreifen, und zwar erstmal durchs Ansprechen. Also Initiative ergreifen, nicht durch Fordern oder Druck machen, sondern indem das Gespräch darüber erstmal gesucht wird, der Austausch gesucht wird. Wie siehst du das im Moment? Wie empfindest du das im Moment? Finden wir gemeinsam vielleicht Ideen, wie wir wieder das beleben können? Willst du das überhaupt im Moment? Was willst du gegenseitig fragen? Was kannst du dir vorstellen und so weiter? Mhm. Also der Einstieg ist erstmal in Austausch darüber zu kommen. Und das ist schon etwas, was vielen Paaren unglaublich schwer fällt, weil, wie zu Anfang gesagt, es keine Übung da drin gibt, sich darüber auszutauschen, selbst in den Paaren nicht.
Und ich glaube auch, dass also ich habe das ja erlebt, wie man sich als, oder gesehen, wie man sich als Frau nach einer Geburt fühlt, was mit Hormonen passiert. Mhm. Ich glaube, dass man als Frau ja vielleicht selbst aufgrund der Hormone auch noch gar nicht so richtig weiß, wie man sich, also dass man das einfach noch so verwirrt ist, dass man aktuell auch gar kein Bedürfnis empfinden kann nach erotischen Spielchen, oder?
Ja, genau. Ja, genau.
Und wenn ich dann irgendwie selbst merke, wir kommen hier nicht weiter, dann komme ich zu Ihnen.
Ja, gerne. Und zwar bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist genau das Problem. Also manche Steinchen, die eine Krise groß werden lassen, werden hier gelegt. Und es ist gut, sie vor relativ früh auszuräumen und auch zu hören, das ist ganz normal, und eine Anregung zu kriegen, wie können wir wieder aufeinander zugehen oder auch eine Sprache zu finden, sich auszutauschen und eben nicht lange warten, sich mit sich rumschleppen, am besten das im Außen suchen, das ist natürlich total fatal, sondern natürlich möglichst relativ früh Unterstützung zu holen, bevor alle Ebenen der Partnerschaft sozusagen schon destruktiv durchseucht sind. Ja.
Meinen Sie denn, dass manche dann einfach mehr Kinder machen, um irgendwie Beziehungen noch zu retten, um nochmal wieder ein Feuer zu entfachen?
Ja, das gibt es ja so eine landläufige Aussage, ne? Dieses Kind sollte unsere Ehe retten.
Ja, ja, ja.
Das ist fatal.
Okay. Also, genau, macht grundsätzlich keinen Sinn, aber es gibt es ja wahrscheinlich.
Es gibt es offensichtlich, genau. Und eine Ehe, die sowieso schon kriselt, ist mit einem weiteren Kind mit Sicherheit zusätzlich belastet. Also, das sind Erfahrungen.
Ja, ja. Mhm. Und wenn wir jetzt mal noch sozusagen auch für mich in die Zukunft gucken, wenn wir jetzt wirklich von sehr langen Beziehungen sprechen, wo, weiß ich, auch schon 2, 3 Kinder da sind, die auch schon groß sind. Wie entwickelt sich die Beziehung und das Sexleben dann? Wird das tendenziell dann, schwacht das dann immer ab? Was ist normal, was ist unnormal für Leute, die sich jetzt fragen, Mensch, wir sind jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahre verheiratet, um mal so einen Wert zu haben, ob ihre Ehe noch normal ist. Gibt es sowas überhaupt?
Weiß ich nicht, ob es einen Normalitätswert gibt. Fakt ist, normal ist, dass es sich sehr verändert. Okay. Also, dass Sexualität ein dynamischer Prozess ist, bei jedem Einzelnen und im Paar natürlich. Ja. Ne? Und da ist es einfach wichtig, sich darauf einzustellen, dass es nie so bleibt, wie es gerade ist. Und dass es immer wieder eine neue Form, eine neue Belebung bedarf. Und dass es entscheidend ist, dass das Paar an sich, dass beide zufrieden sind. Es gibt Paare, die haben an Weihnachten einmal im Jahr Sex und sind beide super zufrieden damit.
Ja.
Und es gibt Paare, die haben fünfmal in der Woche Sex und einer oder beide sind nicht zufrieden damit. Tendenziell nimmt die Häufigkeit des Zusammenseins eher ab, zugunsten anderer Aktivitäten, die das Paar miteinander teilt und sich darin sehr wohl fühlt.
Und bei diesem ganzen Alltagsstress, den man dann hat, also wenn man das Kind dann größer ist und dann irgendwie Schule und wer holt's ab, da dann noch Zeit für sich zu finden, sollte man das dann planen?
Absolut.
Also wirklich Kalender, sozusagen, absolut. Das ist unsere Zeit.
Ja, sonst geht's durch. Und das muss im Prinzip mit der Geburt des ersten Kindes sozusagen angelegt werden.
Aber klingt das nicht paradox, so von wegen, ich plane jetzt
ja.
Zärtlichkeit?
Ja, das ist, hat auch wieder was mit Erwartungen zu tun. Viele junge Paare unterliegen so einer Spontanitätsideologie. Das muss immer spontan und abenteuerlich und keine Ahnung, ganz lebendig passieren. Und das ist Quatsch. Das tut's einfach nicht mehr. Ja. Nach langen Beziehungen nicht mehr. In der Regel nicht mehr. Das kann natürlich immer mal wieder vorkommen. Und mit Kindern ganz schwer. Und wenn man dieser Ideologie aber unterliegt, wir wollen tolle Eltern sein, aber wir wollen auch ein leidenschaftlich aufregendes, lebendiges Sexualpaar sein, dann ist es relativ sicher, dass ihre eigenen Erwartungen ihnen zum Verhängnis werden. Also es ist besser zu akzeptieren, dass sich das verändert und dass Sexualität vielleicht auch in der Paarzeit mit eingeplant werden muss, bis, ich sag mal, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und dann auch häufiger mal wieder aus dem Haus sind, dann verändert sich das ja auch wieder.
Also ich bin ja jetzt noch nicht ansatzweise so weit, aber noch nicht ansatzweise so lange verheiratet, aber ich stelle mir das hier so gerade vor, wie ich da irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner Frau auf dem Sofa liege, ich sage, du hol mal einen Kalender, wir müssen mal planen, wann wir uns wieder unter der Bettdecke treffen. Also ich finde, das klingt so, ja, so unnormal, weil ich mir denke, das wäre doch eigentlich viel natürlicher, wenn man sich, weiß ich nicht, irgendwie anguckt und sagt, Baby, hier geht's gleich richtig los, das wird eine ganz wilde Fahrt.
Das ist das Geschenk der Verliebtheit, wie gesagt, ne? Und das ist, ob mit Kind oder ohne Kind, verändert sich das. Und das zu akzeptieren, zu tolerieren, ist häufig schon die größte Entlastung. Zu wissen, das ist normal.
Ja. Ja, ich denke gerade drüber nach, wie es dann so, wie ich so auf dem Sofa liege. Nein, aber ist es vielleicht aber auch noch eine Kopfsache, um das nochmal so als Stichwort reinzubringen, dass man irgendwie dann zu verkopft dran geht und sagt von wegen, weiß ich nicht, das ist zu steifig, zu versteift.
Naja, wenn man das, ich sag mal, vom Kopf oder von der eigenen Bewertung verurteilt, dass man sich dafür nicht verabreden will oder das planen soll, wenn man diesen Anspruch hat, das muss spontan aus der Situation entstehen. Ja, dann wird es halt schwierig.
Ja,
also
ja.
Es geht darum zu akzeptieren, dass es eher passiert, wenn sie es sozusagen in die Paarzeit einplanen. Es gibt auch viele Sexualtherapeuten, die sagen, man sollte sich zum Sex verabreden, gerade wenn eine Sexpause entstanden ist, weil es einen nicht mehr automatisch aufeinander zutreibt, so wie in der Verliebtheitsphase. Und das kann dann auch sehr entspannt sein, zu sagen, wir verabreden uns und in dieser Zeit kann alles, muss gar nichts.
Ich frage mich jetzt auch, wie sage ich es denn meiner Frau? Also sagt man dann irgendwie am Küchentisch so, nachdem man gefragt hat, kannst du mir mal die Butter reichen, sagt man dann irgendwie, wir müssen über unser Sexleben sprechen? Also ich wüsste jetzt nicht, wie und wann ich das machen sollte.
Der Punkt bei Ihnen wäre dann, wenn Sie ein vermehrtes Bedürfnis haben und sich dafür interessieren, wie es eigentlich bei Ihrer Partnerin aussieht.
Ja? Und dann sage ich einfach, findest du eigentlich unser Sexleben gut, oder?
Wie geht's dir im Moment damit? Und Sie können selber sagen, wie es Ihnen damit geht. Sie können sagen, ich vermisse es eigentlich schon im Moment. Im Moment geht's noch, ich halte es noch aus. Aber ich fände es auch ganz schön, wenn wir uns da wieder mal annähern würden. Kannst du dir vorstellen, dass wir erstmal körperlich wieder beieinander liegen so weiter, dass wir erstmal Zärtlichkeit austauschen und so weiter. Es muss ja nicht gleich zur sexuellen Vereinigung kommen. Es muss ja erstmal zur körperlichen Annäherung kommen.
Gibt es denn eigentlich irgendwelche Warnzeichen? Also von wegen, wenn das ist, dann müsste man reagieren?
Warnzeichen sind die, wenn einer oder beide sowas, ich sag jetzt mal, wie so einen Leidensdruck entwickeln, es ihnen schlecht geht mit dem Thema. Das sind auf jeden Fall Warnzeichen, das dann nicht irgendwo sonst hintragen, sondern bitte in die Beziehung hineintragen, als ne, sich also damit der Partnerin anvertrauen. Warnzeichen sind auch, wenn sie sich anfangen zu ja emotional von der Partnerin zu distanzieren, wenn es ihnen eigentlich egal ist, wenn sie kein Interesse mehr an ihr haben, also oder sie an ihm. Das sind alles Zeichen, wo man merkt, hier ist jetzt die Partnerschaftsebene ein bisschen angeknackst und darauf sollte man sich nicht ausruhen und das einfach so laufen lassen.
Also miteinander reden und dass Sexplanen auch okay ist, dass man sich das auch gerne in den Kalender schreiben kann, nehme ich auf jeden Fall nach diesem Gespräch mit. Ein Smalltalk-Thema wird Sex aber, glaube ich, nie werden. Aber ich finde, wir haben in dieser Folge jetzt zumindest die Eckdaten abgearbeitet und ich hoffe, dass der Mann jetzt gleich aus dem Keller kommt, nachdem er den Podcast gehört hat, die Frau aus der Küche und sagt, du, wir sollten mal reden, weil ich habe da gerade was gehört und das war echt interessant. Ute Kulbe, ich danke für das Gespräch, dass Sie dabei waren beim Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Bleiben Sie gesund.
Ja, danke schön. Ich war gerne dabei. Bleiben Sie bitte auch gesund.